herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchschoner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchschonergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wir wollen heute Morgen nachdenken über die Jahreslosung. Aber zuerst sage ich mal noch allen, denen ich nicht gerade vorhin die Hand geschüttelt habe, noch ein gesegnetes neues Jahr und wünsche euch, dass ihr mit Freude und Zuversicht in dieses Jahr 2011 schon gestartet seid. Ja, euch nicht erschrecken lasst von dem neuen Jahr, auch wenn es Rainer hier vorne stand. Ja, aber er macht uns Mut für dieses Jahr und ja, ich denke, er nimmt uns gut mit hinein auch. Auch in diese Jahreslosung mit dem Kontext, den er gelesen hat. Da steht die Jahreslosung, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ja so ein Vers, den man sich gut merken kann, auswendig lernen kann, der auch was mit dem Alltag zu tun hat. Aber ich habe die Predigt für heute Morgen anders überschrieben. Nicht einfach Jahreslosung 2011 oder etwas von dem Vers genommen, sondern die Predigt hat den Titel Vom Opfer zum Täter. Vom Opfer zum Täter. Und jetzt wollen wir erstmal ein Bild anschauen. Römer 12, 21, vom Opfer zum Täter. Vier Bilder. Was haben diese Bilder mit der Jahreslosung zu tun? Was meint ihr? Recht und Unrecht. Ach, echt und unecht. Aha. Gibt's noch andere Überlegungen oder Meinungen? Alles oben sind die Nike-Turnschuhe oder Nike und unten kommt die Agathe, einmal als Puppe oder die Agatha Christie oder wie die heißt hier. Die Agathe kann es nicht lassen. So diese ältere Dame, die immer Kriminalfälle löst. Du wiederholst dich, deswegen wird es nicht richtig, ja, Harald. Ach so, und das ist, ja, ich weiß, was ich sagen will, weißt du, ich kriege den Bogen dann schon irgendwie. Das Motto wäre vielleicht just do it, also tu es. Ja. Kennt von euch jemand eine Agathe? Zufällig? Bekanntenkreis, Verwandtenkreis, Freundschaftskreis? Keiner? Okay, dann wird es schwer für euch. Aber ihr habt jetzt im Jahr 2011 schon einen Griechischkurs belegt. Dazu beglückwünsche ich euch und ihr habt ihn auch bestanden. Ja? Weil diese zwei Begriffe stehen nämlich in unserem Predigttext. Dort steht im Griechischen das Wort Nike. Nein, Nike heißt Sieg. Deswegen macht Nike die Werbung. Sieger tragen Nike-Sportsachen, Turnschuhe und so weiter. Wer gewinnen will, braucht Nike, den Sieg. Da habt ihr schon mal so etwas, wenn ihr in Zukunft irgendwo im Geschäft diese Nike-Schuhe seht oder dieses Nike-Zeichen, dann könnt ihr sofort an die Jahreslosung denken. Sieg. Weil nämlich im Griechischen nicht das Wort überwinden steht, wie wir es im Deutschen jetzt gelesen haben in der Übersetzung, sondern dort steht das Wort Nike, Sieg. Da geht es also um Kampf, um das Siegen, um das Besiegen und nicht besiegt werden. Also Griechisch, Nike heißt Sieg. Wenn ihr die Schuhe jetzt seht oder dieses Zeichen, wisst ihr, Jahreslosung. Und das Zweite ist die Agathe. Die Agathe kommt auch vor in unserem Predigttext, in diesem Bibelvers. Agathe ist nämlich das griechische Wort für gut. Die Agathe ist die Gute. Und wenn ihr jetzt eine Tante habt oder eine Oma Agathe und das hört, wisst ihr sofort, aha, Jahreslosung, das Gute oder die Gute. So als kleiner Fingerzeig, so als kleine Krücke, als Geländer, wo euch vielleicht hilft, jetzt in dem neuen Jahr mit der Jahreslosung zu leben. Die Sportsachen Nike und die Agathe. Egal, wo ihr das hört, Agatha Christie oder Agathe Bauer oder sonst irgendetwas, sobald das Wort Agathe kommt, wisst ihr, Jahreslosung, es geht um Gutes. Und das wollen wir tun. Und jetzt wollen wir nochmal einige Verse hören. Ich lese die letzten paar Verse nochmal von dem Text, die Rainer Hilberg gelesen hat. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem, fleißigt euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ist es möglich? So viel an euch ist, so habt ihr mit allen Menschen Frieden. Rächt euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So nun dein Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und jetzt bei diesem Wort überwinden setzt man das Wort siegen ein. Also lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse in dem Guten oder durch das Gute. Und jetzt weiß ich, dass bei Christen, die sich an der Bibel auskennen, sofort die Alarmglocken läuten und das Aha-Erlebnis kommt. Man sagt, das ist ja klar, das Böse, der Böse ist Satan. Weil durch den Satan, durch diesen Widersacher Gottes, kam ja schließlich die Sünde und das Böse in die Welt. Haben wir doch sofort, also lassen wir uns nicht vom Satan überwinden und das Gute oder der Gute ist Gott, Jesus, weil Jesus es selber sagt beim reichen Jüngling, es ist keiner gut außer dem Vater. Und dann haben wir das Thema ja schon eng geführt. Ach, da haben wir es. Jesus, der Gute, und Satan, der Böse. Und dann können wir das schon wieder ganz weit von uns wegschieben. Oder wir hören das und denken, na ja, klar, Satan und Jesus. Und meinen plötzlich, wir als Christen müssten uns mit dem Satan anlegen. Wir müssen den Satan besiegen, aber das stimmt nicht. Im Hintergrund ja, da geht's um diese beiden. Der eine will das Böse, das Schlechte in der Welt und der andere hat das Gute in die Welt gebracht. Aber dieser Text fordert uns als Christen nicht auf, den Satan zu besiegen. Damit wären wir viel zu arg überfordert, das können wir gar nicht. Wir sind dem Satan, diesem Bösen, der die Welt ins Verderben führen will und dem es einen Spaß macht und eine Freude macht, Beziehungen zu zerstören, Menschen zu Zerstörungen, Unfrieden zu bringen. Wir sind diesem Satan nicht gewachsen. Damit überfordern wir uns, wenn wir diesen Anspruch an uns stellen. Denn Satan besiegt hat Jesus, nämlich an Karfreitag, als er den Preis für die Schuld der Menschen bezahlt hat, als er den Weg bis ans bittere Ende, ans Kreuz ging und als er an Ostern vom Vater wieder lebendig gemacht wurde, dort hat Jesus den Satan besiegt. Dort wurde der Satan entmachtet. Er hat keine Macht mehr. Er kann nichts mehr verändern an der Geschichte dieser Welt. Er kann diesen Heilsplan, den Jesus auf die Welt gebracht hat, nicht mehr aufhalten. Er probiert's noch. Er will's nicht einsehen. Er will's nicht wahrhaben. Aber der Satan hat eigentlich keine Macht mehr. Und dieser Vers fordert uns Christen jetzt nicht auf, uns mit dem Satan anzulegen, sondern eigentlich dem Satan nur das entgegenzuhalten, was Jesus uns zur Verfügung stellt. Das hatten wir schon in der Weihnachtsbotschaft, dass wir als Christen mit dem Sieger leben. Dass wir keine Loser sind, sondern wir haben den auf unserer Seite, der gesiegt hat und der die Macht hat. Und Jesus stellt uns jetzt das, was er errungen hat, zur Verfügung und sagt, ihr Christen, lebt damit. Das ist jetzt eure Waffe, das ist jetzt eure Möglichkeit, mit der ihr leben könnt. Darum geht's also im Hintergrund. Aber was hat jetzt diese Jahreslosung mit uns konkret zu tun? Der erste Punkt heißt, wir sind Opfer. Wir sind Opfer. Ich weiß, dass wir uns gegen so eine Aussage wehren, aber wir werden dann schon noch zu den anderen Gedanken kommen. Aber wir wollen das erstmal so stehen lassen. Wir sind Opfer. Diese Aussage finden wir an verschiedenen Stellen der Bibel, so vielleicht die bedeutendste und herausforderndste ist der Text über die geistliche Waffenrüstung, wo erklärt wird und deutlich gemacht wird, die Absicht des Satans ist es, dass unser Glaube zum Erliegen kommt. Satan kann es nicht verhindern, dass sich Menschen für Jesus Christus entscheiden. Weil diese Menschen von der Botschaft von Jesus gepackt werden, überzeugt sind, sagen, jawohl, das ist Evangelium, das ist frohmachende, mutmachende, erneuernde Botschaft. Das, was Jesus getan hat, was Jesus bedeutet, und mit diesem Jesus zu leben. Das kann er nicht verhindern. Aber er versucht es dann, wenn Menschen zum Glauben gekommen sind, dass dieser Glaube wieder müde wird, zum Erliegen kommt, dass er schwach wird, indem er versucht, Misstrauen in diese lebendige Beziehung zu Jesus zu streuen. Sollte Gott gesagt haben, sollte Jesus wirklich auf deiner Seite stehen, wenn Jesus doch auf deiner Seite steht, warum geht's dir nicht besser? Warum bist denn du jetzt krank? Warum lösen sich deine Probleme nicht? Warum hast du keine Zukunftsperspektive? Schau mal, Jesus kann dir nichts geben. Du bist alleingelassen. Gott meint's nicht gut mit dir, sonst würde er dir das doch geben, was du dir wünschst. Und dann treibt er einen Keil in diese Beziehung mit Jesus und dieser Keil wird immer tiefer geschlagen. Das kennt ihr ja auch so vom Holzspalten, dann ist erstmal ein kleiner Riss und dann kommt der Schlag von oben noch einmal und der Keil geht rein und man sieht nicht viel, wie der Keil sich bewegt, aber das Holz spaltet sich. Und das ist ein Riss. Und die Beziehung erlahmt, erliegt, ist gerissen, vielleicht sogar zerbrochen. Oder der Glaube soll unfruchtbar werden, dass man in sein Leben hineinschaut als Christ und sich fragt, was hat sich die letzten 20, 30, 40 oder 50 Jahre in meinem Leben verändert? Wo ich vielleicht sagen kann oder sagen muss, ich bin immer noch der gleiche, wie ich damals war. Leute, die mir jetzt mal begegnen, die merken an mir keine Veränderung. Meine Gemeinde hat nichts davon, dass ich dort dabei bin. Mein Leben bringt keine Frucht. Es ist immer noch leer und mühsam. Oder sogar hin bis zu dem Punkt, dass Christen ihren Glauben aufgeben und sagen, das war eine Fehlentscheidung. Ohne Christsein kann ich besser leben. Wir sind Opfer. Der Satan versucht es da an unseren Schwachstellen anzugreifen, uns zu erwischen, unseren Glauben wirklich auf die Probe zu stellen, sagen, hier, gib's auf. Wir sind Opfer, aber nicht nur in diesem geistlichen Bereich, sondern auch in Begegnungen im Alltag. Dort begegnet uns das Böse. Und jetzt nicht weit weg, das Böse nicht in den Hungersnöten, das Böse nicht in den Kriegen, das Böse nicht in den Terroranschlägen, sondern das Böse, das uns begegnet. Und da haben die Griechen damals im Orient auch ein ziemlich breites Spektrum, was Böse ist. Böse kann heißen gering, untauglich, schlecht, schlecht auf sittlichem Gebiet, schwach, elend, schlimm, schädlich oder ungünstig. Und da könnten wir jetzt jeder wahrscheinlich genügend Beispiele aufzählen, wo wir das erlebt haben, wo uns das Tag für Tag begegnet. Da werden wir nicht ehrlich behandelt. Da werden wir angelogen. Da werden wir übervorteilt. Da werden wir ignoriert. Da werden wir beleidigt. Da werden wir verletzt. Da werden wir ausgegrenzt, an den Rand gedrängt. Da könnte jeder von uns jetzt massenweise wahrscheinlich Beispiele erzählen. Und dann könnten wir miteinander darüber traurig sein, frustriert sein. Aber es gehört dazu. Und das sind Merkmale des Bösen, nämlich die Lüge, die Gewöhnung, die Heuchelei. Das Böse kommt nicht unbedingt immer ganz offensichtlich. Weil keiner möchte offensichtlich als der Böse dargestellt werden oder jemand, der Böses tut. Dafür entscheiden sich die wenigsten, offensichtlich Böses zu tun. Darum geschieht es immer im Hintergrund, unscheinbar, nicht ganz so schnell wahrnehmbar, vielleicht nur für den, den es gerade betrifft. Wir sind Opfer. Das Zweite, wir kämpfen mit uns selber. Jetzt kann sich jeder mal so aus der Vergangenheit für sich selber so ein Beispiel vorstellen, wo er das erlebt hat. Der ist dem Bösen begegnet, hat Böses in seinem Leben erlebt, wahrgenommen. Und jetzt wir kämpfen mit uns selber heißt, wir müssen uns entscheiden, wie wir reagieren. Und jeder von uns hat so bestimmte Lebensmottos oder Lebensmuster, nach denen er in bestimmten Situationen reagiert. Auge um Auge, wie du mir, so ich dir. Ich muss mir ja nicht alles gefallen lassen, sondern es geht ja schließlich um mein Recht. Das kann der andere mit mir so nicht machen. Und das Schlimme ist, an diesen normalen Reaktionen, an diesen Lebensmustern, die wir uns angeeignet haben, nach denen wir reagieren, sind ja meistens nur Reflexe. Reflexe. Und ein Reflex heißt ja eigentlich, es wird nicht bewusst gemacht. Das läuft ganz einfach so ab. Vielleicht können es uns die Regina wahrscheinlich um einiges besser erklären, was so ein Reflex ist, ja. Kennt ihr ja auch, ihr haut euch gegen Schienbein oder beim Arzt wird es gemacht, hier das Hämmerchen auf die Schienbein, da kurz unterhalb von der Kniescheibe und macht das Bein, den hier. Ob man will oder nicht will, kann man nicht aufhalten. Läuft einfach so ab, ohne dass man darüber nachdenkt. Und diese Reflexe, diese normalen Reaktionen, die wir als normal bezeichnen, weil es jeder so macht, beinhalten aber Gefahren, über die wir jetzt nachdenken wollen. Die erste Gefahr ist, dass wir uns mal bewusst machen müssen, und das können wir keinem wegnehmen und wegreden, wenn wir Böses erleben, dann ist das eine Realität. Dann ist das in dem Moment mal so. Dann sind die Wahrnehmungen und die Gefühle, die sind vorhanden. Wenn man enttäuscht ist, dann ist man enttäuscht. Wenn man verletzt ist, dann ist man verletzt. Wenn man sich ausgegrenzt fühlt, dann ist dieses Gefühl erstmal da. Das kann man keinem wegdiskutieren und wegreden. Auch wenn es vielleicht für einen Außenstehenden in diesem Moment nicht nachvollziehbar ist, aber es ist in dem Moment für denjenigen, der das erlebt hat, ist es Fakt. Es geht also nicht darum, dass wir jetzt als Christen sagen müssen, das macht uns alles nichts aus, wenn wir verletzt werden. Wenn wir beleidigt werden, wenn wir ignoriert werden, wenn wir übergangen werden, müssen wir nicht sagen, ach, was soll's. Stehe ich doch alles ganz locker drüber. Nein, dann darf man zuerst mal zu diesen Empfindungen und Gefühlen darf man stehen. Darum geht's also nicht. Aber bei diesen normalen Reaktionen geht es darum zu erkennen, dass wir zum Beispiel einen Lügner zum Schweigen bringen können, aber die Lüge nicht. Das, was gesagt wurde, kann man nicht mehr zurückholen. Wir können zwar den Hasser, den der hasst oder verletzt, bekämpfen, aber nicht den Hass, nicht die Ursache. Mit Hass überwindet man keinen Hass, mit Gewalt überwindet man keine Gewalt, denn Druck erzeugt Gegendruck. Und jetzt kann sich jeder auch wieder mal als kleine Herausforderung oder Hausaufgabe überlegen, was sind so meine normalen Reaktionen, wenn mir das Böse begegnet. Und dann erkennt man, und muss es eigentlich zugeben, und zwar wider Willen zugeben, die meisten dieser Reaktionen, die für uns normal sind, die so reflexartig ablaufen, die meisten dieser Reaktionen, die engen uns ein. Die meisten dieser Reaktionen engen uns ein, weil man sich selber beraubt dadurch. Man beraubt sich nämlich einem Handlungsspielraum, weil die meisten dieser Reaktionen sind Abwehr und Gegenangriff. Abwehr und Gegenangriff. Und durch Abwehr zieht man sich zurück. Und wenn man sich zurückzieht, engt man seinen Handlungsspielraum, seinen Lebensspielraum ein. Man hat mit jemandem etwas erlebt, das war nicht ganz positiv, nicht so erfrischend und aufbauend, dann zieht man sich zurück. Weil man muss sich das ja bei von dem anderen nicht gefallen lassen. Normale Reaktion. Man zieht sich zurück und nimmt sich vor, dem möchte ich nicht mehr begegnen. Aber es lässt sich nicht immer vermeiden. Also überlegt man sich, wann gehe ich wann wohin, um dem nicht zu begegnen? Welchen Weg muss ich gehen, um dem aus dem Weg zu gehen? Und plötzlich schränkt man sich selber ein. Seinen eigenen Lebensspielraum, seinen eigenen Handlungsspielraum. Man grenzt sich ein als Reaktion, findet das normal und merkt eigentlich gar nicht, wie man sich selber damit einschränkt und beschränkt. Oder man beraubt sich der Beziehungen, weil man die plötzlich kappt und sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Eine Beziehung weniger. Und dann kommt ein anderer anders mit einem anderen, auch wieder eine Beziehung weniger. Und das Beziehungsgeflecht wird immer kleiner. Viele dieser Reaktionen, die für uns normal sind, engen also ein, berauben uns unsere Beziehungen, unseres Handlungsspielraums. Und de facto ist es eigentlich, wir werden bestimmt. Wir werden bestimmt. Nicht wer wir als Mensch mit einem Verstand bestimmen, sondern wir werden ganz einfach nur bestimmt von unseren Reaktionen. Nicht wer wir bestimmen, wie wir reagieren wollen, sondern wir werden bestimmt von dem, was wir eingeübt haben. Wir verlieren unsere Freiheit. Wir werden bestimmt. Und an diesem Punkt müssen wir jetzt mit uns selber kämpfen. Und das ist die Herausforderung von dieser Jahreslosung. Wollen wir bestimmt werden? Von unseren Reflexen, von unseren Reaktionen? Oder wollen wir selber bestimmen, wie wir mit Situationen umgehen? Und da hat mich dieses Bild fasziniert. Ha, jetzt könnt ihr es nochmal herzaubern. Super, ey, ihr seid stark, Phil. Als ich dieses Bild zum ersten Mal gesehen habe, zur Jahreslosung, übrigens dieses Bild ist von der Sarah Müller, hat die fotografiert und hergestellt. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich überlegt, was hat diese Möwe da oben mit der Jahreslosung zu tun? Konnte ich genauso wenig anfangen, wie ihr vorhin mit den Turnschuhen und mit der Agathe. Was hat das mit der Jahreslosung zu tun? Und dann bin ich über die Schrift gestolpert Und wenn ihr merkt, unten, da ist ein Wort anders geschrieben. Überwinde. Und da steckt das Wort für mich drin, der Wind. Der Wind. Und dann habe ich die Parallele gezogen, Wind in der Bibel, Wind ist gleich Geist. Wind gleich Geist Gottes. Und der Geist Gottes, der möchte in die Freiheit führen. Dass wir nämlich frei sind, selber zu entscheiden, selber zu bestimmen, wie wir reagieren. Und dann hat mich dieses Bild fasziniert. Weil nämlich die Möwe da oben, wenn sie von dem Wind nicht getrieben wird, der Wind treibt die Möwe nicht, sondern der Wind trägt die Möwe. Und wenn diese Möwe jetzt von dem Wind getragen wird, dann hat sie den Weitblick da oben. Dann kann sie in die Weite schauen. Kann sie in die Weite schauen. Und für uns als Menschen heißt das, wenn wir uns von dem Geist Gottes treiben lassen, tragen lassen, dann haben wir den Weitblick, nämlich wir können die Konsequenzen überschauen. Was löst meine Reaktion jetzt aus? Was löst meine Reaktion jetzt aus, wenn ich in bestimmten Situationen reagiere? Löst es das Negative aus? Dass es mich einschränkt, begrenzt, dass es beim anderen was Negatives auslöst? Oder bin ich in der Lage, aus dieser Spirale des Gleiches mit Gleichem vergelten, aus dieser Spirale einfach nur reflexartig zu handeln, bin ich in der Lage, auszubrechen aus dieser Spirale? Und kann ich Voraussetzungen schaffen für etwas Neues, dass vielleicht etwas Neues beginnen kann? Weitblick haben. Und das Zweite, was die Möwe da für mich jetzt vermittelt hat, ist Freiheit haben. Freiheit zu haben, dass ich entscheiden kann, wie ich reagiere. Dass ich nicht mehr sage, das ist normal, sondern dass ich hinterher sage, ich habe mich bewusst für diese oder jene Handlung entschieden. Und dann kommen wir zum Dritten. Wir werden zum Täter. Wir werden zum Täter, wenn wir nämlich von unserer Freiheit Gebrauch machen. Bewusst sich dafür zu entscheiden, was will ich jetzt tun mit allen Konsequenzen, dann ist es aber meine Entscheidung, wo ich nicht hinterher sagen kann, das ist halt so geworden. Es ist einfach so gelaufen, sondern da kann ich sagen, oder ich muss dann sagen, doch, dafür übernehme ich die Verantwortung, weil ich mich dafür entschieden habe, von der Freiheit Gebrauch machen. Und dann ist es für Paulus klar, dann können wir das Böse in uns überwinden. Zuerst einmal in uns. Nicht zuerst den anderen, sondern das Böse in uns überwinden. Weil wir dann nämlich den neuen Menschen zeigen, wo Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dann können wir uns selber diesen neuen Menschen entgegenhalten, sagen, hey, ich muss doch nicht immer so reagieren, wie ich früher reagiert habe, weil Jesus mir neue Möglichkeiten gibt. Weil doch dieser Jesus, der das Gute verkörpert, der das Gute in die Welt gebracht hat, weil der in mir lebt, darum kann ich jetzt anders leben. Darum kann ich auch zeigen, jawohl, ein Christ ist ein kostbares Gut, eine genießbare Frucht in dieser Welt. Die anderen sollen sich freuen, wenn sie mit Christen zu tun haben. Überwinde das Böse zuerst in mir, wenn ich diese Freiheit genieße. Und dann erst überwinde ich das Böse im anderen. Und jetzt kommt die ganz große Herausforderung von diesem Text. Schaffen wir es als Christen, in unserer Handlung einen Zweck zu sehen? Wenn wir das Gute tun, wenn wir mit dem Guten das Böse überwinden, dass es dann nicht mehr um uns geht, sondern um den anderen. Schaffen wir es in diesem Jahr 2011 mit dieser Jahreslosung diesen Blickwechsel? Weg von dem Ich, was hat der andere mir getan, was hat das bei mir ausgelöst, zu sagen, ich tue es um des anderen Willen, nämlich ihm Gutes. Ich weiß, das fällt uns schwer, aber das steckt in diesem Wort Agathe drin. Das ist die Agathe, die Gute, die heißt nämlich trefflich, tüchtig, nützlich, alles das, was Wohlbefinden hervorruft, das ist das Gute. Alles das, was Wohlbefinden hervorruft, dem anderen dient. Und dann kommt das Spannungsfeld. Tja, der andere hat mich aber verletzt, der andere hat mich enttäuscht. Und was wir sonst alles aufzählen könnten, jetzt kommt die Frage, ja, muss ich jetzt für mich selber kämpfen? Muss ich jetzt mein eigenes Recht wiederherstellen? Muss ich um meine Ehre kämpfen? Oder überlasse ich das Gott? Traue ich Gott zu, dass mir Gott meine Ehre wiederherstellt? Dass Gott meine Verletzung wieder heilt? Dass Gott mir wieder Perspektive gibt? Und das andere Spannungsfeld ist, ja, muss ich jetzt um den anderen kämpfen? Muss ich jetzt für den anderen kämpfen? Muss ich den anderen sagen, was er falsch gemacht hat und ihn zurechtweisen und sagen, so geht's nicht? Oder kann ich das Gott überlassen? Dass Gott da arbeitet und handelt? Wir werden zum Täter, indem wir nämlich die Freiheit ausnutzen, die Gott uns gibt, und wir dadurch den Spieß umdrehen und bringen den anderen nämlich in Zugzwang. Wenn wir dem anderen Gutes tun, als Reaktion auf sein Negatives, dann hat der andere den schwarzen Peter, weil er muss sich jetzt entscheiden, mache ich böse weiter? Steigere ich das Ganze und es wird sichtbar, was in mir abgeht, zu was ich in der Lage bin? Oder schraube ich zurück und ich fange an, auch Gutes zu tun. Wenn wir Gutes tun, bringen wir den anderen unter Zugzwang. Jetzt bist du dran. Und jetzt musst du zeigen, was in dir los ist. Jetzt ist deine Reaktion gefordert. Und das heißt, überwinde das Böse mit dem Guten. Der andere soll zeigen, was in ihm los ist. Und nicht wir. Bei uns geht Paulus davon aus, dass wir das Gute wollen. Und das Böse soll sichtbar werden, damit man es angehen kann. Und das heißt, 2011, wenn wir die Jahreslosung ernst nehmen, wird nicht einfach. Ist eine Herausforderung. Aber dann wird das Jahr 2011 gesegnet, weil Jesus keine Forderungen stellt, die er nicht belohnt. Und die Frage ist, wollen wir das sehen und erleben? Vom Opfer zum Täter. Das ist mein Wunsch für uns in diesem Jahr 2011, dass wir das einüben können. Wir wollen nicht Opfer sein, einfach nur bestimmt werden, sondern wir wollen bestimmen, dass wir Gutes tun, um zu sehen, was das für eine Frucht bringt. Amen.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren heutigen Gottesdienst-Podcast angehört haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese im Blog unserer Webseite stellen oder in einem persönlichen Gespräch mit uns besprechen. Wir wünschen Ihnen noch einen erholsamen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.